온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Onda Info. Diesmal ist es eine Koproduktion vom Nachrichtenpool Lateinamerika, Radio Dreieckland und Pulsar Brasil, der Presseagentur des Weltverbands der freien Radios AMARC in Rio de Janeiro. Heute geht es um ein Thema, über das in Lateinamerika viel debattiert wird und das auch in Europa auf der Tagesordnung stehen sollte, das Menschenrecht auf Kommunikation. Länder wie Argentinien, Uruguay oder Bolivien haben in den vergangenen Jahren neue Mediengesetze erlassen. In anderen Staaten wie Brasilien oder Chile kämpft eine Bewegung zur Demokratisierung der Kommunikation, angeführt von alternativen Medienprojekten und nicht kommerziellen Lokalradios, gegen das Monopol der kommerziellen Medien. Diejenigen, die heutzutage einen Großteil der öffentlichen Frequenzen und die Meinungsmache kontrollieren, verteufeln die neuen Gesetze und die Medienaktivisten. Von Zensur, staatlicher Kontrolle und einem Ende der Pressefreiheit ist die Rede. Bei der Demokratisierung der Kommunikation geht es aber weder um Anteile am Werbemarkt noch um politische Quotenspiele, sondern um Rechte, die der Bevölkerung in den meisten Ländern vorenthalten werden. In Menschenrechtserklärungen, wie beispielsweise der UNO-Charta, ist nicht nur das Recht auf Information, sondern auch auf den Zugang zu Medien festgeschrieben. Deswegen sehen die verabschiedeten oder geforderten Mediengesetze unter anderem vor, den Zugang zu öffentlichen Sendefrequenzen gleichberechtigt auf drei Sektoren aufzuteilen. Ein Drittel für Kommerzmedien, ein Drittel für öffentliche oder staatliche Sender und ein Drittel für nicht kommerzielle, freie, selbstorganisierte oder sogenannte Bürgermedien. Nur keine Angst, dieses Onda-Info wird kein Monolog über Lobbyarbeit und juristische Spitzfindigkeiten. Im Gegenteil, es handelt von Beispielen, in denen freie Radios trotz widriger Gesetzeslage und Rückschlägen ihr Recht auf eine andere Kommunikation umsetzen. Zuerst lauschen wir der Stimme von Radio Santa Marta, das aus einer Favela in Rio de Janeiro sendet. Endlich konnten die Bewohner ihre eigene Stimme, ihre Sichtweisen und Kultur im Radio hören, bis ein Polizeieinsatz sie wieder ins anonyme Internet verbannte. Dann geht es nach Süddeutschland, wo freie Radios aus Freiburg und Karlsruhe schon seit längerem und mittlerweile ungestört auf Sendung sind. Zum Abschluss berichten wir wieder aus Rio, wo die bevorstehende Fußball-WM und Olympiade ein anderes Grundrecht gefährden, das Recht auf die eigene Wohnung.
A nossa amiga tá na parada. Pode filmar, gravar e publicar, porque o Fiel é da Rádio Santa Marta. Você tá ligado?
Fiel führt uns in einen engen, fensterlosen Keller, in dem es nach Feuchtigkeit riecht. Die Decke ist so niedrig, dass manche den Kopf einziehen müssen. Unmenschlich nennt er diesen Raum. Wir befinden uns in den Räumlichkeiten des nicht kommerziellen Lokalradios Santa Marta, in der gleichnamigen Favela. Santa Marta ist eines der fast 300 Armenviertel in der brasilianischen Millionenstadt Rio de Janeiro. Ein unübersichtliches Gewirr von Gassen, Treppen und selbstgebauten Häusern. Öffentliche Infrastruktur gibt es kaum. Santa Marta liegt an einem steilen Hang. 788 Treppenstufen führen von unten bis ganz nach oben. Straßen hat es nicht. Rapper Fiau alias Claudio Nascimento hat den 788 Stufen seines Stadtviertels diesen Song gewidmet.
Tem que ter fé em Cristo. Ninguém aprendeu o refrão? É a Real do Santa Marta.
788 pra chegar lá no Cristo. 788 pra se ter em Cristo. 788 pra chegar lá em casa. 788 é a Real
de novo.
788 pra chegar lá no Cristo. 788.
Natalia Urbina kam zum Studieren von Chile nach Rio de Janeiro. Seit Juni 2009 lebt sie mit ihrer Familie am Fuß des Hügels Santa Marta. Für sie gibt der Song 788 die Sicht der Bewohnerinnen und Bewohner auf das Stadtviertel wieder, im Gegensatz zur Sicht der anderen.
Anfang des 20. Jahrhunderts begannen die Fachmänner, die Favela zu erforschen. Sie warfen ihren fachmännischen Blick auf das Geschehen, um es zu beschreiben. Folglich ist die ganze Beschreibung der Favela eine Fremdbeschreibung, von außen. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die gleichen Fachmänner, die dazu auch noch Hygieniker waren, angefangen, Gesetze in den Favelas einzuführen. Und das war aufs Neue eine Politik von außen.
Spätestens seit Michael Jackson vor 15 Jahren sein Musikvideo »They Don't Care About Us« in Santa Marta drehte, ist der steil ansteigende Hügel international bekannt. Santa Marta ist im südlichen, dem reichsten Teil der Stadt gelegen. Ganz oben sind einige Anwohnerinnen und Anwohner, insgesamt 52 Häuser, jetzt von der Räumung bedroht. An ihrer Stelle soll eine Aussichtsplattform für Touristen gebaut werden. Das Projekt ist eine der Verschönerungsaktionen der Stadt für die sportlichen Großereignisse der kommenden Jahre. Für den Rapper Fiau ist es der Beginn einer Vertreibung.
Manche Leute mögen davon profitieren. Meiner Meinung nach ist das schwierig, weil das Leben für die Bevölkerung hier teurer wird, während das Mindesteinkommen das gleiche bleibt. Und wenn das Leben für die Bevölkerung teurer wird, ziehen diese Leute woanders hin. Ich bin nicht gegen Verbesserungen, aber es müssen Verbesserungen mit Beteiligung der Bevölkerung sein. Wir brauchen keine Mauer, wir brauchen eine andere Politik. Zum Beispiel Schulen, Kinos, Kultur.
Fiau kritisiert die Mauer, die am Westrand der Favela errichtet wurde, angeblich um den Regenwald vor einer Ausbreitung der Bebauung zu schützen. Santa Marta war im November 2008 die erste Favela, die befriedet wurde. Die sogenannte Befriedung sieht nach Beschreibung der Anwohnerinnen und Anwohner wie folgt aus. Zuerst kommt der Totenkopf, wie das Bataillon für spezielle Polizeioperationen, die BOPI, aufgrund seines Wappens allgemeinhin genannt wird. Die militärische Einheit ist ausgebildet für städtische Kriegsführung. Ihre Einsätze kosten fast immer Menschenleben. Laut Statistik gehen 3 Tote pro Tag auf das Konto der Polizei. Ihre Zielgruppe ist zwischen 16 und 20 Jahren, männlich, schwarz, arm und hat nicht länger als 4 Jahre die Schule besucht. Nach Einsatz der Militärpolizei installiert sich die UPP, die Befriedungseinheit der Polizei, in der Favela. Für die Anwohnerinnen und Anwohner von Santa Marta ist die ständige Präsenz von schwer bewaffneten Polizisten zur Normalität geworden. Natalia Urbina beklagt, dass die Menschen vor Ort wieder einmal nicht gefragt wurden.
Die Bevölkerung hat keine Stimme bei der Durchführung der Befriedung und keine Stimme bei der Durchführung der Urbanisierung. Die Maßnahmen der öffentlichen Hand, die in den Favelas durchgeführt werden, zeigen ganz deutlich eine Unkenntnis der lokalen Kultur, denn die Anwohnerinnen und Anwohner werden nie zu Rate gezogen. Und gleichzeitig werden sie auch noch kriminalisiert, weil die Politik ihnen eine andere Kultur, ein anderes Gedanken- und Lebensmodell aufzwingen will.
Aufgrund der polizeilichen Übergriffe haben einige Aktivistinnen und Aktivisten aus Santa Marta mit Unterstützung der Menschenrechtskommission des Staates Rio de Janeiro ein Handbuch herausgegeben. Es sollte die Bevölkerung über ihre Rechte aufklären. Rapper Fiau war einer der Autoren dieses Handbuchs. Eines Nachts im Mai 2010 eskalierte die angespannte Situation mit der Polizei wegen angeblicher Ruhestörung. Fiau wurde wegen Missachtung der Staatsgewalt festgenommen und misshandelt. Für Natalia handelt es sich um systematische Repression.
Ich glaube, das ist eine Etappe, die sich bedauerlicherweise in allen Favelas wiederholt, in die Polizei eingedrungen ist. Nach der Invasion folgt eine lange Phase der Verfolgung von Aktivistinnen und Aktivisten in der Gemeinde. Bedauerlicherweise.
Por todas as dificuldades, com todas essas problemáticas, é aqui que queremos ficar. É nós que tá. Diretamente pra Alemanha, as rádios comunitárias. As rádios comunitárias. População que escuta a comunicação comunitária tem muito mais a ganhar. Fala pra
mim. Nach all diesen Streitigkeiten mit der Obrigkeit entstand im September 2010 die Idee, ein Radio in Santa Marta zu gründen. Eine Sendelizenz gab es nicht, das Equipment wurde gespendet. 8 Monate lang waren auf 103,3 MHz verschiedene Musiksendungen on air, Rock, Samba, Forró, Funk, Hip-Hop. 20 Redakteurinnen und Redakteure gestalteten das Programm von Radio Santa Marta. Sie hielten die Gemeinde über die Geschehnisse in Lateinamerika auf dem Laufenden. Es gab eine Kindersendung, ein evangelikaler Anwohner machte eine Gospelsendung mit Debatten über Drogen, die UPP und das Recht auf Wohnen. Denn das Radio muss jede und jeden repräsentieren. Eine Kirche gehört zur Favela genauso wie die Bar. Für Natalia wurde Radio Santa Marta die Stimme des Hügels.
In unserem Radio kommen Elemente wie Autonomie, Selbstverwaltung, Selbstorganisation und Gemeinschaftssinn zusammen. Allein die Tatsache, dass dies heutzutage in einer Favela in Rio de Janeiro stattfindet, finde ich extrem revolutionär.
Aber das Radio erfüllte auch eine ganz praktische Funktion. Gibt es morgen Wasser oder nicht? Wo ist der Strom gerade ausgefallen? Wann wird der Müll abgeholt? Das Gemeinderadio versorgte also die Menschen mit den Infos, die im Alltag oft fehlen. Und es gibt einige Regeln. Wer eine Sendung bei Radio Santa Marta machen will, muss an den Plänen teilnehmen, darf keine verbotene Musik spielen und darf im Äther nicht fluchen. Damit alle Interessierten das Radio machen lernen können, wurden Workshops angeboten. Unter anderem von der unabhängigen Presseagentur Pulsar Brasil und von der AMARC, dem weltweiten Verband nicht kommerzieller Radios. Natalia Urbina.
Dieser Prozess hat unsere Identität gestärkt und das Radio aufgewertet. Das Radio ermöglichte, aus der Favela in die Welt hinauszusenden. Die Anwohnerinnen und Anwohner von Santa Marta konnten plötzlich der Welt ihre Geschichte erzählen, ihre Probleme, ihre Herausforderungen und ihre Visionen. Anders als alle bisherigen Medien, die nach dem Prinzip von außen nach innen und von oben nach unten funktionieren, berichtete Radio Santa Marta von innen nach außen.
Am 3. Mai 2011, ironischerweise am Internationalen Tag der Pressefreiheit, wurde Radio Santa Marta von der Polizei geschlossen. Der Sender wurde beschlagnahmt. Seitdem wird ausschließlich über das Internet gesendet und das sehr unregelmäßig. Die Kommunikation ist wieder beschwerlich in der Favela mit ihren 4.665 Türen, erklärt Fiau.
Nur wenige Menschen in der Favela haben Internet zu Hause. Das ist hier eher die Ausnahme. Denn du musst dir einen Computer kaufen und einen Internetzugang anschaffen. Aber UKW, jeder hat heute ein Handy oder ein kleines batteriebetriebenes Radio, um Sendungen per Frequenz zu hören.
In Brasilien wird Senden ohne Lizenz als Verbrechen behandelt. Fiau wurde wegen dieses Delikts zu Sozialarbeit verdonnert, obwohl er die nach eigenen Angaben ja schon immer im Radio geleistet hätte. Über das Internet kann das Radio Santa Marta jetzt zwar andere Länder und Regionen erreichen, aber es ist viel schwieriger geworden, mit Freunden aus der gleichen Gemeinde zu kommunizieren, die vielleicht nur einige der 788 Stufen bergauf wohnen. Um das zu ermöglichen, kämpfen Fiau, Natalia und viele andere Aktivistinnen und Aktivisten jetzt darum, das Radio zu legalisieren. Ihr Ziel ist es, mit Radio Santa Marta bis Ende des Jahres wieder on air zu gehen, um das Menschenrecht auf Kommunikation auszuüben.
Revolução, assim que é, na comunicação, tá ligado, mané? Temos jornalista, comunista, cê tá ligado? Quem diria um dia todo mundo junto aqui falando disso? Alan, que é isso? Bota essa guitarra pra chorar, porque o pandeiro tá dando de 10, rapá!
788 tem que ter fé no Cristo. 788 tá chegando.
Mário Bros.
788 é a Santa Marta. 788 vai chegar lá no Cristo. 788 tem que ter fé no Cristo.
Das transatlantische Produktionsteam dieses Onda-Info kam durch ein Austauschprojekt im Rahmen von ASA zustande. Zwei Frauen von Pulsar waren im Frühling 3 Monate beim Projekt Matraca in Berlin. Danach arbeiteten 2 Journalistinnen von Radio Dreieckland und Matraca bei Pulsar in Rio de Janeiro mit. Gemeinsam produzierten sie interkulturelle Beiträge auf Deutsch, Spanisch und Portugiesisch, unter anderem die Serie Pulsar Brasil Nachrichten, die auf freieradios.net zu hören sind. Nach den Besuchen bei Radios hier wie dort entstanden Porträts, wie dieses von Radio Dreieckland.
Wann begann eigentlich die Demokratisierung der Medien in Deutschland? Andreas Klug kam in den 80er Jahren zum Studieren nach Freiburg. Seitdem ist er auch Redakteur bei Radio Dreieckland, dem ersten freien Radio in der Bundesrepublik überhaupt. Gegründet im Jahr 1977.
Radio Dreieckland ist entstanden aus der Anti-Atomkraft-Bewegung hier vor den Toren der Stadt. Sollte ein Atomkraftwerk in Wiel gebaut werden, die Bauern, Bäuerinnen, aber auch Studenten, interessierte Bürger, Bürgerinnen waren gegen dieses Atomkraftwerk, haben protestiert, haben auch den Bauplatz blockiert.
Und wie berichtete die Presse am nächsten Tag über das Ereignis? Die Aktivistinnen und Aktivisten wurden von Polizei und Ministerpräsidenten als Terroristen und Chaoten beschimpft.
Da stimmt was nicht mit den Medien. Die Medien berichten falsch. Das lassen wir uns so nicht mehr gefallen. Und dann haben sie ein eigenes Radio gegründet.
Gesendet wurde erstmals aus dem Wald im französischen Elsass, jeweils 14 Minuten wöchentlich. So konnte der Sender nicht lokalisiert werden. Die Antenne wurde nach ihrem Einsatz immer wieder sorgfältig im Unterholz versteckt, gut geschützt vor Wind, Wetter und feindlich gesinnten Blicken.
Die zentrale Parole war: Wir bitten nicht länger um Erlaubnis.
Die Gesetzgebung in Frankreich war damals sehr viel liberaler.
Man durfte regelrecht diese Nischen nutzen. Die Regel war im Grunde, man darf vorhandene Radiosender nicht stören, aber dort, wo niemand gesendet hat, wurde es toleriert.
Doch so konnte das Radio sein Ideal nicht realisieren. Freies Radio sollte für alle frei und offen zugänglich sein. Und das war nicht gegeben, wenn nicht einmal die Hörerinnen und Hörer wussten, wo im Elsass gerade eine Handvoll vermummter Gestalten durch den Wald stapften. So kam es 1985 zum sogenannten Radiofrühling.
Es war eine große Kampagne, die wir so genannt haben. Beim Radiofrühling, wir senden öffentlich aus dem Kreta-Gelände. Das ist mitten in der Stadt in Freiburg.
Hallo, Radio Dreieckland.
Es war eine groß angekündigte Veranstaltung und es kamen jede Menge Leute, um teilzunehmen. Ziel der Aktion war es, eine Woche illegal und offen für alle zu senden. Am sechsten Tag dieses freien, erstmaligen Sendens in der Bundesrepublik überhaupt wurde eine Räumung durchgeführt.
Die Anekdote am Rande, die ganze Räumung wurde live im Radio übertragen, weil es mehrere Sender gab und als die Polizei den einen Sender versucht hat zu finden, wurde vom anderen Sender live übertragen, dass sie gerade die Scheiben eintreten und versuchen, den Sender zu öffnen.
Und letztendlich hat dieser Radiofrühling dazu geführt, dass heute freies Radio legal ist. Die Gesetze wurden geändert, weil sich ganz verschiedene gesellschaftliche Strömungen aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Frankreich zusammen in einem Studio um ein Mikrofon einfanden und dem Medienmonopol der Öffentlich-Rechtlichen etwas entgegensetzten.
Neihemmerkseid, das ist der hiesige Dialekt, das bringt zum Ausdruck, nein, wir wollen hier kein Atomkraftwerk oder wir wollen eine andere Gesellschaft. Wir sind vielleicht sogar kritisch gegenüber dem Kapitalismus und lehnen diese westeuropäische Industriegesellschaft an wesentlichen Punkten ab.
Studio Freiburg, Kaiserstuhl. Radio Grünes Fessene, unser Sender ist im Dreieckland.
Radio Dreieckland sendet inzwischen seit mehr als 30 Jahren im Dreiländereck. Nach wie vor vom Kreta-Gelände in Freiburg auf UKW 102,3 MHz oder kann im Livestream weltweit empfangen werden unter www.rdl.de.
Zwischen 100 und 104 MHz, direkt aus dem Kaiserstuhl.
Sieben Radios besuchten die Aktivistinnen von Pulse und dem Nachrichtenbulletin Amerika im Bundesgebiet. Es war der intensivste Teil des Austauschs. Ein Kennenlernen vom Arbeitsgespräch bis zum Kneipchen, Radio zum Anfassen. Thema war immer wieder die Frage, wie sich die Redaktionen organisieren. Wo sind die Probleme und wie kann erreicht werden, dass freie Radios ohne Repression und Not einen festen Platz in der Medienlandschaft weltweit erreichen können?
Preconceito, as guerreiras de outrora refletem na aurora a visão do ser sujeito. Se olhe no espelho, vença o preconceito refletido na história. Essa é a nossa hora,
mulheres. brancas, índio ou negras, falsa ou verdadeira, raça e credo, não importa. O que importa é não esquentar nossa cabeça com ideias tortas, porque no fundo todas têm capacidade. Então na sagacidade é só vencer o preconceito, não privar sua liberdade nem seu caráter. É tanta coisa pra aturar no dia a dia. Violência, sede, incesto já faz parte da vida de muitas minas. Violenta o nosso corpo com olhos e palavras, como se a gente fosse só mercadoria barata pra ser consumida, até na música, na poesia. Somos retratadas com demagogia, sem contar toda a ironia que é vendida, o símbolo de mulher linda por toda a mídia. O negócio é não deixar nossa cara tapa, superar na marra todas as trapaças, acreditar e jamais desanimar por nada, e demonstrar que ser mulher é mais que privilégio, é uma dádiva.
No espelho, pensa o preconceito, as guerreiras de outrora refletem na aurora a visão do ser sujeito. Se olha no espelho, pensa o preconceito refletido na história. Essa é a nossa hora.
Mulheres brasileiras, sabemos das angústias, da violência que nos assusta, e que perdemos a nossa autoconfiança. Mas em momento nenhum pode morrer esperança. No ciclo refletido do espelho apagado, nasce uma nova história desconstruindo o passado da vida que vem a surgir. Atitude afirmativa de ser feliz.
De um lado, ela, tirana, opressora, disparando tiros como uma metralhadora, procurando quem possa atingir, denegrir a imagem. Invade, não pede passagem, lutando contra a autoestima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Do outro lado, ela tentando se erguer, vencer obstáculos, impedir o crescimento dos tentáculos da violência. Ânimo, motivação, autovalorização, essa é a sua essência. Violência versus autoestima, luta constante. Estão sempre se degladiando, paz interior distante. Mas Jesus atrás pra perto, certo? Como eu te digo, te livra do agressor, da face do perigo. E a autoestima vence a violência por nocaute. No segundo round, já era de se esperar. Não se esqueça dos versos que acabei de cantar.
Se olha no espelho, pensa o preconceito. As guerreiras de outrora refletem na aurora a visão do ser sujeito. Se olha no espelho, pensa o preconceito refletido na história. Essa é a nossa hora.
Pode pra lutar, mostrar meu valor,
sem se humilhar nem se rebaixar. Elas recebem muito mais que respeito.
Eu sou mais uma mulher sobrevivente. Ai, ai.
Der Austausch war so erfolgreich, dass beschlossen wurde, ihn im nächsten Jahr zu wiederholen. ASA hat soeben ein weiteres Süd-Nord-Projekt bewilligt, diesmal ein Austausch zwischen Pulsar und Radio Dreieckland. Spätestens dann wird es wieder mehrsprachige Radiosendungen geben. Die Journalistinnen aus Deutschland werden genau 2 Jahre vor der WM in Brasilien sein und können berichten, ob die Fußballbegeisterung nicht in Resignation gegenüber FIFA-Kommerz und unsinniger Stadtplanung umgeschlagen ist. Hier ein Vorgeschmack auf die Probleme 3 Jahre vorher.
Sportliche Großereignisse gibt es in Brasilien innerhalb der nächsten 5 Jahre gleich zweifach. Das größte Land Südamerikas ist Ausrichter der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2014. Außerdem werden die Olympischen Spiele 2016 in der Millionenstadt Rio de Janeiro ausgetragen. Schon jetzt beginnen die Klagen über die Nebeneffekte, die die WM mit sich bringt. Hohe Verschuldung und Korruption, gewaltsame Umsiedlungen ärmerer Gemeinden und Ausgaben für den Bau von Stadien, die später nicht mehr genutzt werden. In insgesamt 12 brasilianischen Städten findet der Wettstreit um den FIFA-Pokal statt und in Rio de Janeiro laufen bereits eine Vielzahl von Projekten. Um die Bauarbeiten voranzutreiben, werden Tausende von Familien aus den Favelas, den ärmeren Regionen der Stadt, vertrieben. Sie werden in notdürftige Unterkünfte in der Peripherie der Stadt zwangsumgesiedelt. Allein in Rio de Janeiro wird die Zahl der Betroffenen auf etwa 25.000 geschätzt. Die Umsiedlung der Menschen erfolgt willkürlich und gewaltsam. In vielen Fällen werden sie mitten in der Nacht von der mit schwerem Geschütz ausgestatteten Polizei überrascht und aufgefordert, ihre Habseligkeiten zu packen. Ihr Haus würde den Baggern zum Opfer fallen. Wenn es Verhandlungen gibt, reicht die Entschädigung der Regierung nicht aus, um Wohnraum in der Region zu schaffen, in der die Menschen teilweise seit Jahrzehnten wohnen. In den meisten Fällen werden sie in Teile der Stadt verbannt, in denen sie keinerlei Infrastruktur oder soziale Netzwerke vorfinden. Es gibt keine Schulen, Kindergärten, Supermärkte oder Gesundheitsversorgung in der Nähe und der Weg zum Arbeitsplatz ist weit. Um diesen Missständen etwas entgegenzusetzen, haben sich einige Gemeinden organisiert und leisten Widerstand. Maria de Fátima lebt in Ladeira dos Tabajares, einer kleinen Gemeinde im südlichen Teil von Rio de Janeiro, der reichsten Gegend der Stadt. Sie ist Vizepräsidentin des Verbands der Bewohnerinnen und Bewohner ihrer Gemeinde. Fatima erzählt uns, mit welcher Brutalität die Menschen bei der Räumung behandelt werden. Was ich sagen will ist, dass die Stadt angefangen hat, ihre Bewohner anzugreifen. Also da kam einer zu uns und sagte, hören Sie, wenn Sie Ihr Haus nicht verlassen, dann schmeißen wir alle Ihre Sachen auf die Straße. Dann können Sie ins Obdachlosenheim, dann haben Sie gar nichts mehr. Sie müssen raus. Er hat es geschafft, alle Bewohner in Angst und Schrecken zu versetzen. Es war in diesem Augenblick, als die Hälfte meiner Gemeinde keinen anderen Ausweg sah, als zu akzeptieren. Genau in diesem Augenblick.
E naquele mesmo instante, metade da minha comunidade foi negociada naquele mesmo instante.
Die Gemeinde Ladeira dos Tabajares, die seit über 60 Jahren existiert, bestand aus 355 Behausungen. Heute widersetzen sich noch 100 gegen die Räumung. In der Metropole Rio hat sich ein allgemeines Komitee zu WM und Olympiaden formiert. Die Gruppe klagt die Verletzung essentieller Menschenrechte an, sowie die Spekulation mit Immobilien, Korruption, der schlechte Zugang und die Verbreitung von Informationen. Der Lehrer Carlos Weinert, Mitglied des Komitees, spricht von einem Ausnahmezustand. In Justiz und Politik würde ein Klima geschaffen, welches sämtliche Regeln und Normen eines Rechtsstaates vorübergehend aufhebe, welches es ermögliche, Gesetze nach Belieben zu verbiegen, wie zum Beispiel Steuerfreiheit für Bauunternehmen. Sandra Quintela ist ebenfalls Teil des Komitees und Repräsentantin von PAX, dem Institut für alternative Politik des Südkegels Lateinamerikas. Sie sagt, das Finanz- und Steuergesetz sei ebenfalls Teil dieses Ausnahmezustands. Das ist eine weitere Ausnahme für die Städte, in denen Spiele ausgetragen werden. Das Finanzgesetz, welches konservativen und neoliberalen Regierungen immer so lieb und teuer war, ist außer Kraft gesetzt. Das heißt, die Staaten und Kommunen können sich nach Belieben verschulden, um den Ausgaben der WM gerecht zu werden. Sandra weist darauf hin, dass die Verschuldung des Bundesstaats Rio de Janeiro im Vergleich zum Vorjahr bereits um die Hälfte angestiegen ist. Weniger als 2% der Investitionen, die in Bauarbeiten für das Großereignis gesteckt werden, kämen von privaten Unternehmen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de